Direkt aus Europa, Nummer 538, Seite B.
Gedanken.
Innovativ zu sein bedeutet, immer wieder alles in Frage zu stellen. Michiel Koster, der Südtiroler Hotelier und Buchautor, über Gastfreundschaft, Gemeinwohlökonomie und touristische Monokultur.
Ich glaube an Schönheit. Ich weiß nicht, ob Schönheit die Welt retten wird, aber das Hässliche macht uns bestimmt hässlicher. Und Unternehmer sein in einem schönen oder in verschiedenen schönen Orten, das gibt mir einfach sehr viel Freude.
Heute betreiben Michiel Koster und sein Bruder Matthias insgesamt 4 Hotels. In allen wird die Gemeinwohlökonomie praktiziert. Der Problematik des Massentourismus, der in Südtirol im Sommer wie im Winter seine Spuren hinterlässt, begegnet Michiel Koster mit einfachen, konkreten Lösungsvorschlägen im Hinblick auf Tourismusströme und den Ausverkauf der Alpen, insbesondere Südtirols. Diese kommen nicht immer gut an.
Wir haben uns verfeinert, haben an Qualität immer mehr geglaubt. Dann habe ich mir gedacht, das kann es immer noch nicht sein, das ist immer noch zu wenig. Man muss ja auch die Mitmenschen mit einbeziehen. Das heißt, die Mitarbeiter mit einbeziehen in unsere Arbeit und auch unsere Gesellschaft. Wir wollten ökologisch wirtschaften, wir wollten eine Gemeinwohlökonomie. Ich bin dann auf den Christian Felber gestoßen und seit 14 Jahren setzen wir jetzt die Gemeinwohlökonomie-Bilanz um, also wir verfassen sie und es geht uns ganz gut. Wir haben 250 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es einfach, dass es den Menschen gut geht. Und ich habe dann gemerkt, wahrscheinlich auch dank meiner buddhistischen Einstellung, ich bin kein Buddhist, ich bin ein Christ, aber ich versuche dann diese Religionen zu mixen, so dass sie mich einfach glücklich machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es, wenn es meinen Mitmenschen und meiner Community gut geht, dann geht es mir auch besser. So, es lief ganz gut. Wir haben vor einigen Jahren ein weiteres Hotel gekauft in der Toskana. Das ist jetzt das 5. Hotel. Ich bin mir sicher, es ist einfach der schönste Beruf der Welt und es ist für mich einfach eine Mission. Und gäbe es mehr Gastfreundschaft, dann würde es wahrscheinlich diese ganzen Kriege auf der Welt auch nicht geben. Wir und die Hotelfachschulen, wir haben zu wenig zusammengearbeitet. In den Hotelfachschulen wird immer noch nicht Psychologie und Empathie gelehrt zum Beispiel oder was eigentlich ein Gast sich erwarten würde. Denn ein Gast fragt sich ja nicht heutzutage, wohin er fahren will, aber warum. Und jeder Gast sucht einfach den persönlichen Kontakt. Und das wird zum Beispiel in den Hotelfachschulen zu wenig gelehrt. Man redet immer sehr vom Praktikum, von der Umsetzung, vom Pragmatismus, aber man redet zu wenig über die Wichtigkeit des Menschen einfach. Und deswegen, glaube ich, stecken wir in einer totalen Krise. Es bräuchte einen kulturellen Wandel und den wird es auch geben. In 20 Jahren wird sich das Ganze wieder ändern. Wir haben nur ein kleines Problem, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr, denn der Planet geht zugrunde. Ich bin eigentlich kein Pessimist, aber ich habe keine Kinder. Ich wollte keine Kinder in meinem Leben, weil ich merke, dass die Welt nicht so läuft, wie sie eigentlich sein müsste. Und deswegen haben wir auch eine Stiftung gegründet, wo wir uns um Kinder kümmern, die nicht in den Dolomiten und nicht in Südtirol leben. Ich denke mir einfach, dass diese jungen Menschen nicht genug die Gastronomie kennen und die Gastfreundschaft. Und wir müssen sie einfach als Mission ansehen, also die Menschen wieder zu uns holen und sagen, wie schön es ist, einfach in Kontakt mit Menschen zu sein.
Auch Michiel Koster, den 63-jährigen Südtiroler Hotelier und Buchautor, treibt seit Jahren die Diskussion rund um einen neuen Umgang mit dem Tourismus voran.
Freiheit ist, sich in einem bestimmten Milieu, in bestimmten Grenzen, sich frei bewegen zu können. Und diese Grenzen muss man einhalten, denn wenn man sie nicht einhält, dann wird Freiheit zum Anarchismus. Und Anarchie ist für eine Gesellschaft und für den Menschen einfach nicht gesund. Ist ein Widerspruch zur Freiheit. Und Freiheit bedeutet ja, sich bewegen können, aber genau wissend, wie weit und wohin, ohne natürlich den anderen zu schädigen. Das Schädigen spüre ich als Empathie früher als andere. Wir sind nicht alle gleich empathisch. Ich glaube, es hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir leben. dass wir glauben, dass jeder Mensch wirtschaften muss und so wirtschaften muss, damit es ihm selber einfach finanziell besser geht. Ich glaube, das hat dann auch mit Freiheit sehr viel zu tun. Wenn man aber bedenkt, dass Ökonomie nicht bedeutet, Geld zu machen, aber Ökonomie bedeutet, sich daran zu kümmern, dass es dem Gemeinwohl, also uns allen, besser geht, dann glaube ich, wenn man diesen Grundgedanken in sich hat, dann könnte ein Paradigmenwechsel stattfinden. Das heißt, man könnte dann wirklich die Freiheit bestens ausnutzen, auch mit sehr viel Empathie. In unserer Gesellschaft passiert das nicht, denn wir sind nicht gewohnt, die Ökonomie und die Wirtschaft so zu bedenken. Wenn wir uns aber da andere Gesellschaften, die weit weg von uns leben, die haben dann ein anderes Ziel. Die sehen also die Ökonomie als Freiheit und als Empathie und als Wohlstand und als Wohlbefinden des einzelnen Menschen und nicht nur Geld machen. Natürlich ist Geld machen auch wichtig. Aber in keiner Ökonomieschule wird jemals gelehrt, dass Ökonomie bedeutet eben Pecunia, also in Latein sagt man Pecunia, so Geld zu machen. Ich mag keine akustische Verschmutzung und deswegen akzeptieren wir keine Motorräder. Dann sagt unsere Direktorin der Finanzen, ja, wir haben voriges Jahr 120.000 Euro eingebüßt, weil wir keine Motorräder akzeptiert haben. Ja, aber sie stören mich einfach, sie stören mich. Und die Dolomiten sind für mich einfach die heilige Berge und ich möchte einfach zufrieden sein und deswegen setze ich eine Gemeinwohlökonomie um mit meiner Familie. Weil ich bin ein zufriedener Mensch, weil ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich hatte so viel Glück im Leben. Diese Welt hat mir so viel geschenkt und irgendwas möchte ich auch zurückgeben. Und Gemeinwohlökonomie basiert auf 4 Punkten. Das sind einmal Transparenz und Mitbestimmung der Mitarbeiter. Das heißt, die Bilanzen sind alle öffentlich. Unsere Mitarbeiter können natürlich die Bilanzen sehen, wenn sie daran interessiert sind. Und alle Entscheidungen werden zusammen getroffen. Also in einem demokratischen Prozess. Es ist oft sehr schwierig und sehr kompliziert natürlich. Aber die Mitarbeiter werden einfach in den Entscheidungen mit einbezogen. Also es entscheidet nicht der Chef, nicht der Unterfertigte und nicht die Familie, aber wir entscheiden zusammen. Nicht alles natürlich, aber das meiste ganz bestimmt. Es geht um soziale Gerechtigkeit, das heißt, Frauen müssen natürlich mehr als Männer verdienen. Die Zimmer sollen nicht von den Roommates gemacht werden, sondern von Männern, denn es ist zum Beispiel eine sehr schwere Arbeit, also sie fordert sehr viel Kraft auch und deswegen ist mir einfach unverständlich, dass die Zimmer immer von Mädels oder Frauen gemacht werden. Das bedeutet soziale Gerechtigkeit, dann ökologische Nachhaltigkeit natürlich. Es werden keine Multikonzerne serviert. Bei uns gibt es keine Cola, keine Aquapanna, keine Chiquita-Bananen, keine Überseefische. Das gibt es alles nicht. In keinem unserer Hotels. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, würde ich sagen. Es geht wirklich nicht darum, mehr Geld zu verdienen. Ich denke mir oft, ja, wenn wir nur ein Hotel hätten, dann ging es mir genauso gut. Also ich hätte auch weniger Sorgen wahrscheinlich oder sicher. Aber die Entscheidung, verschiedene und mehrere Hotels zu haben, also die Hotels gehören uns nicht alle, wir haben einige davon haben wir nur gepachtet. Es ist auch eine Philosophie der Familie, nichts Neues zu bauen. Es wird nicht gebaut, also wir verbrauchen kein Grund und kein Boden mehr. Also das ist uns sehr wichtig. Es wird einfach gar nichts gebaut. Es wird nur das gepachtet oder neu verwertet, was es schon gibt. Und die Entscheidung, ein zweites, ein drittes und ein viertes und ein fünftes Hotel mit einzunehmen, die liegt einfach darin, die Entscheidung, weil durch diese Gemeinwohlökonomiebilanz, die wir periodisch erstellen, die Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter so viel mit einbezogen wurden in unserem unternehmerischen Stil, dass die einfach selber mehr schaffen wollten. Also denen war das eine Hotel La Perla mit 100 Betten und damals mit 60 Mitarbeitern einfach zu klein. Sie wollten einfach mehr. Und es waren wirklich die Mitarbeiter, die wollten, dass man mehr daraus macht, als wie wir bis jetzt schon gemacht haben. Dazu kommt, und dazu muss ich natürlich sagen, wir stellen keinen externen Manager an, also aber alle Direktoren und Vizedirektoren und alle grundlegenden Positionen, das sind alles Menschen, die bei uns in den Hotels gewachsen sind. Alle. Auch unser Generaldirektor, der war damals Koch bei uns und der ist jetzt eben Generaldirektor geworden. Das braucht natürlich mehr Zeit. Es geht dann nicht so schnell, man kann nicht so schnell wachsen, aber dafür hat man dann eine Gruppe, die sehr kompakt ist. Natürlich, das Familiäre könnte man denken, dass es auch verloren geht. Und deswegen setzen wir ganz fest darauf, dass wir die Mitarbeiter so denen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln mit einem Human Relation Office, das wir im Hotel haben, mit 2 Psychologinnen und 6 Menschen, die sich ausschließlich für das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern, um deren Wachstum und Bereicherung. Und das ist einfach das Wichtige. Und die einzelnen Manager oder Menschen, die diese Hotels führen, die sind wirklich integriert in unserer Familie und die bewegen sich so, als ob das ihr Hotel oder ihr Restaurant wäre. Ich glaube, das sagen uns dann die Gäste, sie fühlen sich wirklich wie in einer Familie, obwohl wir nur zu zweit sind, mein Bruder und ich. Die Eltern sind immer noch da, sind nicht mehr die Jüngsten. Der Vater ist 94, die Mami 88, die sind immer noch in den Hotels. Mein Bruder und ich führen die Hotels eben und die Mitarbeiter sind ganz und voll in unserem täglichen Tun involviert. Man sagt immer, man muss die Menschen sensibilisieren. Natürlich muss man die Menschen sensibilisieren, aber es braucht auch eine Grundausbildung und es braucht eine kulturelle Entwicklung. Und da wir nicht mehr viel Zeit haben, braucht es einfach oft radikale Entscheidungen und die können nur von ganz oben kommen. Natürlich müssen dann die Systeme von unten wachsen, das ist mir ganz klar. Aber es gibt bestimmte Grenzen, die müssen wir einfach einhalten. Also man kann nicht in der totalen Freiheit leben, denn wir leben in der Community-Welt und wir müssen einfach schauen, dass wir die Dinge sanft und gut umsetzen können. Und es braucht dafür braucht's absolut eine Grundausbildung. Es geht nicht anders. Also die alten Griechen sprachen von Ariston. Also der Mensch müsste und hat die Fähigkeit, das Beste von sich zu geben und hat die Fähigkeit, das Beste zu werden. Das ist ein Ariston. Und damals, die Griechen, wussten genau, wie man Politik umsetzt. Also die Polis, wie man eine Stadt wirtschaftet, nicht? Das hat man inzwischen vergessen. Also zumindest in Italien werden Politiker nicht gut angesehen. Man sieht ja also, die Menschen gehen nicht mehr zur Wahl zum Beispiel. Natürlich hat es auch bestimmte Gründe. Aber Politik ist wichtig. Und jeder von uns macht tagtäglich Politik. Und jeder muss Politik machen. Auch in der eigenen Familie macht man Politik, wenn man etwas umsetzen will. Die meisten Menschen haben vor Innovation Angst, weil es geht uns ja ganz gut. Und natürlich hat man vor großen Veränderungen und auch vor kleinen Veränderungen immer Angst. Aber innovativ zu sein bedeutet einfach kreativ sein und immer wieder alles in Frage zu stellen. Ich bin dauernd hin und her gerissen, denn ich lebe von Tourismus und ich weiß ganz genau, dass zu viel Tourismus ist für uns einfach nicht gesund und ich leide ja selber darunter. Ich leide unter der akustischen Verschmutzung, ich leide unter der Lichtverschmutzung, ich leide unter diesen großen Hotels, die gebaut werden und die schrecklich aussehen, nur weil man die Kubatur ausnützen muss. Und ich leide einfach darunter, wenn man die Bauern subventionieren muss, weil der Gastronom nur bis 55 Cent ein Liter Milch bezahlen kann, weil er sonst die Milch kauft, wo sie billiger ist. Und ich bin ja auch der lebendige Gegensatz. Ich habe auch mit mir selber dauernd zu kämpfen. Und dass ich nichts Gutes der Welt antue, damit bin ich mir total bewusst. Und ich bin mir auch total bewusst, dass Tourismus einfach nicht nachhaltig ist. Tourismus ist nicht nachhaltig. Ich versuche halt ein bisschen weniger schädlich zu sein, womöglich. Natürlich kann man jetzt über alternative Mobilität reden, aber das sind auch keine großen Lösungen. Aber ich glaube einfach, dass es schon Systeme gibt, die wir einfach umsetzen müssten, damit wir ein bisschen nachhaltiger werden können oder sind. Zum Beispiel müssten wir einfach die Gäste begrenzen. Begrenzen heißt, die Gäste müssen sich 7 Jahre voran anmelden, wenn sie in den Dolomiten wollen. Genauso wie sie, wenn sie zum Neujahrskonzert nach Wien möchten, dann muss man sich auch anmelden. Das hat jetzt mit Geld nichts zu tun, aber ich glaube, dass wenn die Chinesen zu uns kommen dann oder kommen werden, dann müssen wir einfach einen Fußabdruck verlangen. Und wenn dieser Chinese schon 3-mal die Welt umgerundet hat mit einem Privatflugzeug, dann darf er einfach nicht mehr in den Dolomiten, denn er hat schon zu viel CO2-Emissionen in die Luft gestoßen. Und das sind dann einfach unsere Entscheidungen. Denn wir leben in einem wunderschönen Land, also Österreich ist wunderschön und wir leben in einem Alpengebiet und wir können uns wirklich die Gäste selber aussuchen. Wir müssen aber Grenzen setzen und wir müssen ganz genau wissen, was wir wollen, also voranmelden. Und die Gäste, die dann zu uns kommen, die müssen sich dann mindestens 3 Tage lang aufhalten. Die müssen dann zu uns kommen und die müssen bei uns bleiben. Denn das wird bestimmt geschehen. Es gibt 50 Millionen superreiche Chinesen. Und die werden dann zu uns kommen, nach Europa. Und die werden in 7 Tagen, werden sie ganz Europa besuchen wollen. Und von diesen Tagen werden sie 2 Tage in Italien verbringen und 6 Stunden in den Dolomiten. So. Und das wird geschehen, wenn wir das Ganze nicht jetzt, das heißt nicht morgen, aber sofort, wenn wir das nicht in den Griff haben. Und wie gesagt, das ist nur in unserer Entscheidung. Natürlich braucht es dann auch die Politik, aber das ist unsere Entscheidung. Wir müssen radikale Entscheidungen treffen, ohne Angst. Ohne Angst und mit großer Innovation.
Innovativ zu sein bedeutet, immer wieder alles in Frage zu stellen. Das waren Gedanken und Erfahrungen des Südtiroler Hoteliers Michiel Koster. Sein Buch »Raus aus dem Rummel – Ein Plädoyer gegen die touristische Monokultur« ist 2022 im Rezia Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Um es endlich einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Friedrich Schiller, deutscher Dichter und Arzt, 18. Jahrhundert.
Vom Sandhaufen zur Kletterlandschaft. Wie viel öffentlicher Raum gehört den Kindern? Ein Feature von Alexa Hennings.
Spiel ist das reinste geistige Erzeugnis des Menschen auf dieser Stufe und zugleich das Vorbild und Nachbild des gesamten Menschenlebens. Es gebiert darum Freude, Freiheit, Zufriedenheit, Ruhe in sich und außer sich und Frieden mit der Welt. Friedrich Fröbel, Pädagoge, 19. Jahrhundert.
Als Friedrich Fröbel ab 1840 die ersten Kindergärten schuf, begann die Welt für die Kinder in den Städten bereits enger zu werden. Die Städte wuchsen und auf den Straßen schränkte mehr und mehr Verkehr die Bewegungsfreiheit ein. Die ersten Spielplätze entstanden. Es wurde einfach ein Sandhaufen hingeschüttet, auf dem die Kinder spielen konnten. Später nahm man ein paar Bretter dazu. So wurden die ersten öffentlichen Sandkisten daraus. Im Grunde ist es bis heute so. Die Städte wachsen, den Kindern darin bleibt immer weniger Raum. 2 Jahre alt ist der Spielplatz in der Corinna Straße in Berlin. Realisiert wurde er von Kuckuck Kultur. Das ist ein Verein, der weltweit Spielplätze und Spielräume entwirft. Der Freiburger Bernhard Hanel hat ihn gegründet. Ebenso wie eine Firma zur Ausführung der Vorhaben. 120 Projekte pro Jahr gibt es.
Kinder brauchen keine vorgefertigte Geschichten zum Spielen. Also die brauchen jetzt nicht den Tim-Knopf-Spielplatz oder das Piratenschiff, sondern eigentlich spielen die ja mit allem. Heute ist ein Schiff und morgen ist das und übermorgen ist das. Das Spiel ist ja ganz frei von eigentlich diesen Mustern. Der beste Spielplatz, da sind wir, glaube ich, wer sich jeder einig, ist die Natur. Und wir können es ja nur ein bisschen versuchen nachzuahmen. Wenn man hier so auf dem Sand lebt wie in Berlin, tut so ein echter Granit schon auch gut.
Große Granitbrocken auf dem Spielplatz unter den Kletterseilen, wenn nun jemand darauf fällt. Doch wer genau hinschaut, sieht, dass man, so wie die Seile gespannt und die Steine angeordnet sind, nie von oben auf einen solchen Stein fallen kann.
Und dann gibt es ja die DIN, also die Spielplatznorm, die relativ streng ist, aber die wir so gut kennen, dass wir ganz frei damit umgehen können und trotzdem auch Spielplätze bauen können, die ein bisschen gefährlich sind. Einfach ein bisschen herausfordernd und nicht die Kinder auch, die da immer eingepackt werden, was ja so ein Unsinn unserer Gesellschaft ist. Weil da schützt man Kinder nicht, sondern bringt sie in große Gefahr, wenn sie nicht selber lernen, mit Gefahren umzugehen und zu gucken, wo ist meine Grenze. Und also wenn man sie davor behütet, dann tut man das Gegenteil von dem, was man will. Aber auf Spielplätzen passiert rasend wenig. Also gibt es viele, viele Studien, das ist vernachlässigbar. Also der Weg zum Spielplatz ist viel gefährlicher als der Spielplatz. Ungleich.
Das Spiel ist ein Ausruhen. Und die Menschen bedürfen, da sie nicht immer tätig sein können, des Ausruhens. Aristoteles, griechischer Philosoph, 4. Jahrhundert vor Christus.
Ausruhen beim Toben? Ja, auch das. Spielen ist Ausruhen und Kinder haben ein Recht darauf. Ein Recht auf Spiel. Weltweit. Claudia Neumann, Die Vorsitzende der Deutschen Kinderstiftung und des Beirats vom Bündnis Recht auf Spiel hat ein wachsames Auge darauf.
Das ist ein Artikel in der UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1989 gilt und seit 1992 in Deutschland ratifiziert ist und damit geltendes deutsches Recht ist und damit eigentlich auch handlungsleitend für alle Ebenen. Aber ja, da mangelt es natürlich an vielen Stellen noch. Aber Kinder haben ein Recht drauf. Auch ein im Prinzip einklagbares Recht.
Eigentlich und im Prinzip, man ahnt schon, dass da einiges im Argen liegt. Auch in puncto Spielplätze und Spielräume für Kinder. Das Gesetz schreibt vor, dass Bauträger beim Bau von mehr als 3 Wohneinheiten eine Spielfläche schaffen müssen.
Es gilt aber für die Kommunen nicht. Also auch wenn man das gemeinhin denkt, ist das keine kommunale Pflichtaufgabe, Spielräume für Kinder zu schaffen. Natürlich kümmern sich viele Kommunen darum, gar keine Frage. Wenn sie sich um ihre Freiraumplanung kümmern, dass da auch entsprechend schöne Flächen für Kinder dabei sind und auch für Jugendliche hoffentlich. Für uns gelten alle bis 18 Jahre dazu. Das ist eben genau ein Problem, eben auch in Kommunen, die das Geld nicht haben, die sagen, sie haben den Platz nicht dafür oder wo es einfach keine Priorität hat oder wo man sagt, ja, bei uns gibt es ganz viele Einfamilienhäuser, da brauchen wir noch keinen öffentlichen Spielplatz. Da wird verkannt, welche Funktion der auch noch hat, außer Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Aber natürlich auch, wenn wir auf den Faktor Zeit schauen, wann haben Kinder denn noch Möglichkeiten, wirklich zu spielen?
Das Recht des Kindes auf Spiel ist nicht nur ein Recht auf Erholung und Übung, sondern ein Recht auf Lebensfülle schlechthin. Spiel und Heiterkeit gehören zur Harmonie des menschlichen Wesens. Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, Pädagoge, 18. Jahrhundert.
Schauen Sie sich die Hinterhöfe mal an. Man sagt ja so salopp immer so, ja, so ein Sandkasten ist oft ein besseres Katzenklo. Problem ist vielfach, dass viel zu viele Ausnahmen gewährt werden. Also es gibt Bauherren, die Ausnahmegenehmigungen beantragen. Und aus unserer Sicht werden die zu oft gewährt. Vor allem hat das oft auch nicht die Konsequenz, dass sie dann wenigstens eine Entschädigung zahlen müssen, eine sogenannte Ablösesumme. Dass man dann aber zumindest sagt, naja, diese Kinder haben ja trotzdem ein Recht auf Spielen und zwar auf einem wohnortnahen Spielplatz. Dann muss also die Kommune schauen, ob sie in der Nähe was schaffen kann. Und dann wäre es nur fair, wenn Bauherren entsprechend dann auch diese Ablösesumme zahlen. Das ist in vielen Kommunen nicht gegeben.
Immerhin wird schon bundesweit in den Bauunterlagen kontrolliert, ob bei einem Vorhaben überhaupt ein Spielplatz geplant ist. Allerdings nicht unbedingt, ob der Spielplatz nach Bauabschluss dann auch da ist, wo er ursprünglich sein sollte, sagt Claudia Neumann.
Erst recht nicht, dass das regelmäßig kontrolliert wird, dass der auch gepflegt und instand gehalten und vielleicht auch sogar instand gesetzt wird. Also wir haben ein großes Problem bei der Kontrolltätigkeit.
Die Kinder kleben doch eh alle an ihren Handys und was weiß ich wo. Wir können doch froh sein, wenn sie in Bewegung kommen und wenn sie draußen sind und wenn sie in das analoge Erleben kommen. Ja, und da müssen wir dafür was tun. Da reicht es nicht, wenn ich irgendein Wipppferd und eine Schaukel und irgend sowas hinstelle.
Wipppferd, Schaukel, kleines Klettergerüst mit Rutsche, so sehen in Deutschland die meisten Spielplätze aus. Es ist das, was viele Bauträger oder Kommunen gerade noch bereit sind zu investieren. Oft wundern sich dann die Erwachsenen, dass auf diesen Spielplätzen wenig Kinder zu sehen sind und finden dann vielleicht, ein Spielplatz ist überflüssig. Ein solcher Wipppferd-Spielplatz ist es vielleicht tatsächlich.
Ich finde die auch einfach eine Frechheit gegenüber dem Kind. Also einfach nicht akzeptieren, was ein Kind eigentlich braucht und auch das Recht darauf hat, das zu bekommen. Nämlich Räume, in denen es für mich dem Wichtigsten nachgehen kann, was ein Kind nachgeht, zumindest in den ersten Jahren, nämlich Spielen. Es lernt ja alles im Spiel. Also das Kind lernt soziale Kompetenz, das lernt umzugehen mit sich selber. Also das Spiel ist ja das Lernen der ersten Jahre. Das ist essentiell fürs Leben einfach.
Halte die Spiele der Kinder heilig und störe sie nicht. Denn in ihnen ist weder Torheit noch Müßiggang. Frank Wedekind, Schriftsteller.
Es gibt ja auch das Straßenspiel praktisch nicht mehr. Also in den Städten ist ja verschwunden. Und dass wir das nicht als traurig erleben, finde ich schade.
Eine Lösung wäre, Autos weg von vielen Straßen, Fahrende wie Parkende. Zu radikal?
die sind ja das größte Hindernis für sowas. Und ich meine, ich finde es schon spannend und mutig, dass zum Beispiel so eine Stadt wie Paris, die Bürgermeisterin jetzt da gerade wieder vor 3 oder 4 Wochen wieder 500 Innenstadtstraßen gesperrt hat. Also es gibt ja die Beispiele, die zeigen, es geht, wenn der Wille da ist.
Es gibt verkehrsberuhigte Bereiche. Autos müssen hier Schritt fahren, höchstens 7 km/h. Diese Zonen gibt es eigentlich.
Sodass es eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte, wenn da Kinder zum Beispiel auf der Straße Ball spielen oder Badminton spielen und ein Auto nähert sich, die Kinder gehen zur Seite, lassen das Auto durch, spielen weiter. Wo sehen Sie das noch? Es ist wirklich äußerst selten, das kann man höchstens noch wirklich in reinen Wohnquartieren mit Einfamilienhäusern, wo man wirklich noch solche verkehrsberuhigten Bereiche sieht, wo wirklich Kinder spielen.
Wie viel öffentlicher Raum gehört den Kindern? Das war ein Feature von Alexa Hennings.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 537. Ohnmacht ist ein Gefühl, über das Herr Graffrath am 3. Oktober 2025 von 9:30 bis 10 im Deutschlandfunk gesprochen hat. Ohnmacht ist schwer auszuhalten, sowohl die der anderen als auch die eigene. Er erinnert sich noch daran, wie es war, wenn er sich auf dem Weg von der Schule nach Hause ohnmächtig gefühlt hat, weil da oft ein Junge stand, den sie Bulli nannten, weil er auf sie so bullig wirkte, wie vielleicht ein Bulle auf Kühe wirkt. Er ging in die Klasse 2 Klassen über ihnen, weil er 2 Jahre älter war als sie. Er war viel größer und wirkte viel massiver als seine eigenen Mitschüler aus seiner Klasse. Auf dem Heimweg von der Schule schloss er sich meist einer Gruppe von Mitschülern an, aber dann bogen die anderen nach und nach nach rechts oder nach links von seinem Weg ab und dann stand da an einer Ecke der, den sie Buddy nannten. Der schien da auf ihn zu warten und sprach ihn an, meist mit der Frage, was guckst du so? Wenn er darauf reagierte, indem er sagte, er gucke doch gar nicht, protestierte der andere Junge gegen diese dumme Behauptung, denn dass er Augen hatte und diesen Jungen mit seinen eigenen Augen sah, war natürlich ganz offensichtlich. Daraus entwickelte sich auch schon mal eine Schlägerei, die ihm seine Ohnmacht noch bewusster machte. Flüchten konnte er nicht und kämpfen auch nicht. Denn dass er der Schwächere war, war offensichtlich. Er war dem 2 Jahre älteren Jungen ausgeliefert. Körper und Seele waren wie gelähmt. Das Gefühl der Ohnmacht war bei ihm kein Gedanke, sondern körperliche Realität. Der Adrenalinspiegel stieg, der Herzschlag wurde schneller und sein Gehirn kam ihm leer vor. Der Körper wollte nach vorn zum Angriff, aber angreifen konnte er den anderen nicht. Der Körper wollte gleichzeitig zur Flucht nach hinten, aber fliehen konnte er auch nicht. Das führte zu einem Krampf mit hochgezogenen Schultern und angespannten Oberschenkeln. Um das zu vermeiden, hätte er versuchen können, unauffällig auf die andere Straßenseite zu gehen, aber da hätte es für ihn auch wieder das Gefühl der Ohnmacht gegeben, denn da lag ein großer Hund, vor dem er Angst hatte. Die Dogge, die dem Wirt der Gaststätte zur Krone gehörte. Wenn er nach Hause kam, hat seine Mutter ihn oft gefragt, wie war es denn heute? Dann hat er ihr etwas davon erzählt, wie es in der Schule gewesen war, aber für seine Ohnmacht hat er sich so geschämt, dass er seiner Mutter nichts davon gesagt hat. Von so einem Gefühl der Schwäche möchte man seiner Meinung nach niemandem etwas erzählen. Die Heftigkeit und die Unentrinnbarkeit der Scham war für ihn so stark wie die Ohnmacht, durch die sie ausgelöst worden war. Daran, dass man schwach ist, möchte niemand denken. Man schämt sich nicht nur für seine eigene Ohnmacht, sondern empfindet auch Scham für die Ohnmacht anderer. Zur Unterscheidung von der Scham wegen seiner eigenen Ohnmacht spricht man davon Fremdscham. Solche Fremdscham hat ihn überkommen, als er im Sommer ein Foto aus dem Weißen Haus sah, auf dem 8 sehr mächtige europäische Politiker zu sehen waren, die so ähnlich wie Schüler aus der ersten Klasse vor dem Direktor der Schule, vor dem sogenannten Führer der freien Welt saßen, der da an seinem Schreibtisch saß. Diese 8 Europäer hatte er erstmal eine halbe Stunde im Nebenzimmer warten lassen. Das waren Politiker, die viel Macht haben, aber in dieser Situation ohnmächtig waren. Greffrath meint, es kommt vor allem darauf an, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Man sei verpflichtet, sich Klarheit über die Gründe für die eigene Ohnmacht zu verschaffen, über die Mechanismen der ökonomischen und politischen Machtausübung müsse man sich gut informieren und man müsse sich bemühen zu erkennen, wie weit die politischen Mittel, über die wir verfügen, dem wirklich angemessen sind, was wir fürchten, aber auf uns zukommen sehen. Diese und ein paar andere Gedanken hat sich Herr Griffrath aufgeschrieben und dann vorgelesen, als spräche er mit den Hörern. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 537. Danke.